NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich den Schriftsteller Mario Giordano.
Hallo, Frau Stoltenberg.
Wir sprechen über Ihr neues Buch. Das ist der zweite Teil einer Familiensage mit dem Titel Die Frauen der Familie Carbonaro. Der erste Teil hieß Terra Sicilia und da ging es hauptsächlich um die Geschichte von Barnaba Carbonaro, dem Zitrusfruchthändler, der es zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht hat, als einer der ersten, die auf dem Viktualienmarkt in München mit Früchten aus Sizilien gehandelt hat. Das war ihr Urgroßvater oder Ur-Ur?
Ja, die Figur ist inspiriert von meinem Urgroßvater tatsächlich.
Urgroßvater.
Ja, der Name stimmt auch, aber das war es dann auch.
Sie haben diese Geschichte dann weitergesponnen. Das hat sich ehrlich gesagt nach dem ersten Teil, habe ich auch schon angefangen, ungeduldig zu warten auf den zweiten Teil. Sie haben ja in Ihrem vorherigen schriftstellerischen Leben, wenn ich das mal so sagen darf, Kinderbücher geschrieben, Drehbücher verfasst. Sie haben Krimis geschrieben, wo eine resche 60-Jährige die Ermittlerin war, die berühmte Tante Poldi, ein Erfolg in den USA nebenbei bemerkt und haben viel geschrieben bisher schon und Sie haben tatsächlich mit dieser Familiensaga auch in Ihrem eigenen schriftstellerischen Werk einen ganz neuen Ton angeschlagen. Wo haben Sie den bezogen? Haben Sie da nachts an einem einsamen Waldsee gesessen oder von Sizilien aus übers Meer geblickt?
Ja, nun werde ich jetzt ja nicht das Geheimnis der ewig sprudelnden Quelle der Inspiration lüften hier. Das behalte ich schon für mich. Also, man hat mir ja oft gesagt, ich solle zur Marke werden. Das gibt man jungen Autorinnen und Autoren ja immer mit. Also wenn ihr euch für ein Genre entschieden habt, dann bleibt auch dabei. Schreibt Krimis, schreibt weiter Krimis. Und ein ZDF-Fernsehdirektor hat mir mal, als ich eine Fernsehkomödie gepitcht habe, gesagt, weil ich das Experiment geschrieben hatte, ach, Giordano, Sie sind doch der Mann fürs Düstere. Und ich habe immer das genau nicht gemacht, weiter das zu machen, was ich schon mal gemacht habe, weil ich so ein Mantra habe, nicht wollen, was du kannst, sondern können, was du willst. Und so habe ich mir halt vor vielen Jahren mal vorgestellt, ich würde gerne eine Familiensaga schreiben, die so lose inspiriert ist von der Geschichte meiner italienischen Familie auch, aber die eben Immigration auf eine andere Weise erzählt. Und dafür brauchte ich auch einen eigenen Ton. Und das war nicht einfach. Und den findet man nicht einfach so auf der Straße, den muss man sich hart erarbeiten. So ist das eben auch mit den Musen, die sind launisch. Und das ist Arbeit, da sitzt man am Schreibtisch und schreibt sich an den Ton ran.
Aber es ist, wenn man das liest, damit ich das an der Stelle gleich gerade rücke, merkt man die Anstrengung nicht mehr. Das wäre ja so, als ob man beim Genuss einer Mandarine fühlen würde, wie hart es war, die Bäume anzubauen und zu ernten und die Früchte zu verschicken. Nein, das sind literarische Erlebnisse, die Sie da geschaffen haben. Es hat mich nur gewundert, weil ich Ihre vorherigen Bücher und Ihr vorheriges Werk auch kannte, wie sehr Sie da wirklich einen neuen Mario Giordano erfunden haben mit dem ersten Band der Familiensaga, bei dem jetzt der zweite erschienen ist. Und beim zweiten ist man ja misstrauisch, ob man dann genauso enthusiastisch ist, den zu lesen oder ob es denn irgendwie enttäuschend sein könnte, wenn man den ersten so toll fand. Beim zweiten war ich wirklich schockverliebt über den Anfang. Sie schreiben am Anfang so, jetzt kommt die Stimme der Frauen. Bitte lesen Sie doch aus dieser ersten Passage aus dem Prolog ein Zitat.
Drei Frauen erwarten mich im Haus der Zeit, in einem staubigen Salotto, irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft. Gesammelt sitzen sie nebeneinander auf einem Sofa, Hände im Schoß gefaltet. Meine Urgroßmutter Pina, meine Großmutter Anna und Tante Maria. Nonna Anna und Sia Maria sehen immer noch so aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Frisch und aufgeräumt, von Heiterkeit erwärmt, wie von einem inneren Licht, das kein Kummer löschen kann.
Man sieht sie vor sich. Und man möchte, glaube ich, auch irgendwie so älter werden können, dass der Kummer, den man erlebt im Laufe eines Lebens, das bleibt ja nicht aus. Unter jedem Dach ein Ach, aber dass es einen nicht im Innersten zerstören kann, sondern vielleicht sogar stärker macht an manchen Stellen.
Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht, weil das die Absicht war. Ich habe mal eine Weile darüber nachgedacht, ob ich sowas wie einen Stil habe oder ob es etwas Verbindendes in den vielen Büchern und Drehbüchern gibt, die ich gemacht habe und geschrieben habe. Und habe dann entdeckt, ja natürlich, es gibt was Verbindendes. Und das ist mein Bedürfnis nach Trost. Und da ich selbst ein großes Bedürfnis nach Trost habe und so sehe, dass viele Menschen von Kummer geplagt werden, schreibe ich gerne tröstliche Geschichten. Aber um etwas Tröstliches schreiben zu können, kann man dem Kummer nicht ausweichen. Also muss ich Dinge schreiben, die voller Kummer sind, damit sie irgendwann tröstlich werden können, wenn es gut wird. Also wenn es dann gelingt.
Wir steigen also in diesem Roman ein, in die Lebensgeschichten dieser drei starken Frauen, Pina, Maria und Anna. Darüber können wir noch ausführlicher sprechen. Sie haben sich auch Musik gewünscht für diese Sendung heute und haben sich gewünscht, etwas aus der Oper Gianni Schicchi von Giacomo Puccini, O mio bambino caro. Warum haben Sie sich diese Arie gewünscht?
Naja, das ist eine ganz berühmte kleine Arie und die kommt im Roman vor.
In dem Roman Die Frauen der Familie Carbonaro singt eine der drei Hauptfiguren. Es gibt ja drei Frauen, um die es hier geht. Es gibt noch mehr Frauen da, aber drei Hauptfiguren. Pina, Anna und Maria. Und Anna, geboren 1913, hat einen großen Lebenstraum. Sie möchte Sängerin werden und geht bei einer großen Sängerin in die Schule und sie singt diese Arie um Mio Babino Caro, als Nino, ihr späterer Ehemann, dazukommt.
Ja.
In dieser Weise kommt das in Ihrem Roman vor. Mhm. Schreiben Sie irgendwie von Musik inspiriert auch? Sie leben ja mit einer Musikerin zusammen, einer Cellistin. Spielt Musik eine Rolle beim Schreiben?
Direkt beim Schreiben nicht. Da habe ich es gerne ruhig. Aber Musik, auch bildende Kunst, aber eben auch vor allem die Musik spielt schon eine große Rolle. Wenn wir sie auch zu Hause viel hören und auch viel Musik gemacht wird. Und weil ich zum Beispiel, also ehrlich gesagt, beim Schreiben gibt es auch schon Musik. Das wird ja zu Hause auch geübt. Und das höre ich dann. Das ist aber, ich mag das sehr, weil ich ja höre, dass da auch nebenan ein kreativer Prozess stattfindet.
Wird gearbeitet.
Es wird auch gearbeitet. Und gemeinsam zu arbeiten, das spornt auch schon an. Und ich denke dann immer, ja, sei nicht faul, Mario, jetzt schreib auch mal was.
Sie haben an diesem Buch lange gearbeitet. Ja. Das war schwieriger als der erste Teil? Oder woran lag es, dass Sie das als härtere Arbeit empfunden haben als der erste Teil? Beim ersten Teil war ja die Problematik, dass die Recherchen hätten stattfinden sollen während der Zeit, als man nicht reisen durfte. Das war Corona-Zeit. Jetzt hätten Sie reisen können. Haben Sie das dann getan? Noch einmal nach Sizilien gereist, um die Schauplätze zu betrachten?
Das war nicht mehr nötig. Die Recherchen waren abgeschlossen und ich bin ja mein ganzes Leben oft genug in Sizilien gewesen. Also da gab es nichts mehr zu recherchieren. Aber Sie haben es ja eingangs auch schon gesagt, Ihre Leserin-Erfahrung war, oder Erwartung war schon, kriegt er das beim zweiten Mal wieder so schön hin? Und so ging es mir natürlich auch. Kriege ich das beim zweiten Mal auch wieder so schön oder so gut hin wie beim ersten Mal. Und die Herausforderung war sehr viel größer, über Frauen Ende des 19. Jahrhunderts zu sprechen, die ja im Gegensatz zum ersten Teil, wo es um den Patriarchen, um Barnaba Carbonaro geht, da konnte ich das als Schelmenroman gestalten, wo ein Mann mit viel Pech und so ein Abenteuer erlebt. Das ist
ein
Frau,
Mann, der nicht lesen und schreiben
kann. Ein Mann, der
kann.
Nicht lesen und schreiben
und trotzdem erfolgreich wird.
Dafür sehr gut rechnen kann und von viel Wut angetrieben ist. Der hat natürlich als Mann ganz andere Möglichkeiten auch schon in dieser Zeit gehabt. Das ist Frauen alles verwehrt geblieben. Also erzählerisch schon schwierig, Figuren zu haben, die extrem eingeschränkt sind. Gleichzeitig dann wieder erzählerisch sehr interessant, aber dann muss man ein bisschen tiefer graben und muss in die Figuren eintauchen. Deswegen habe ich mich dann ja auch entschlossen, über drei Figuren zu erzählen, über drei Frauen und nicht eine herauszuheben und nur wie im ersten Teil mit einer Figur durch die Geschichte zu gehen. Das war eine große Herausforderung und natürlich, man kann sich ja denken, als alter weißer Mann schreibt man über Frauen. Ich muss mich da auch wieder reinschreiben. Das war eine große Herausforderung und war nicht leicht. Das hat ein bisschen länger gedauert, ja.
Nur damit ich es auch mal optisch so ein bisschen korrigiere, der alte weiße Mann ist Jahrgang 1963, also eigentlich ein Jungspund. Ihre älteste Figur in dem Roman, also die Frau, die am ehesten kommt, es ist ja zum Glück ein Stammbaum vorne auf dem Vorsatzpapier, sodass man immer wieder dorthin gehen kann und sich vergewissern, wer war nochmal wer, wie heißen die Kinder. Da kann man sich immer wieder neu orientieren. Das finde ich für Leserinnen und Leser sehr, sehr hilfreich. Das ist Pina. Pina stammt aus einer Großgrundbesitzerfamilie auf Sizilien und hat eine, das hat mich wirklich erschüttert, eine so harte Kindheit mit diesem Vater, der allgegenwärtig ist, der Gewalt ausatmet, sobald er irgendwo aufkreuzt, der seine Frau unterdrückt und quält, der dafür sorgt, dass sie in die Psychiatrie kommt, weil er sie unentwegt niedermacht und keinen Respekt vor ihr hat und sie quält und demütigt. Dessen Tochter, diese Pina, gerät auch in seine Fänge. Sie sucht Hilfe bei der Mutter und die Mutter sagt, ich kann dir gegen ihn nicht helfen. Und sie muss immer wieder zu dem Vater und sich Entsetzliches, Unaussprechliches gefallen lassen von diesem Vater. Und diese Pina, die hat aber einen unzerstörten Kern in sich, die sagt, so, ich heirate jemanden, den mein Vater nicht will. Sie heiratet Barnaba.
Sie heiratet Barnaba Carbonaro, den kleinen Bracciante, den Landarbeiter, in dem sie etwas sieht, was andere nicht sehen. Ja.
Weil er auch etwas in ihr gesehen hat. Er hat sie wahrgenommen als Mensch, als freien Menschen.
Er hat ihr eine Frage beantwortet. Und alleine das ist ja schon etwas, was Frauen in dieser Zeit und ja nicht nur in dieser Zeit verwehrt geblieben ist, dass man ihnen Fragen beantwortet, dass man ihre Neugierde befriedigt und sie als Fragende, als Menschen, als intellektuelle Erscheinung überhaupt ernst nimmt. Und das hat er getan. Alleine das ist schon so spektakulär, auch für diese Zeit, aber vielleicht eben nicht nur für diese Zeit. Und das, was Pina als Kind angetan wird, ist ja auch bis heute gang und gäbe, muss man ja fast sagen.
Leider, ne? Ja. Leider. Das ist nicht ausgerottet, das ist nicht beendet. Das ist ja auch so ein bisschen die Wiederkehr des Ewiggleichen, die Sie beschreiben. Auch Anna, die Schwiegertochter von Pina, hat ja ein schweres Leben. Und Maria ist im Grunde genommen, ja, Maria dann Jahrgang 1933, so die erste Generation, wo man das Gefühl hat, die könnte es schaffen, ein selbstbestimmtes Leben nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Ob ihr das dann gelingt, wird man denn ja erfahren im Laufe des Romans. Sie haben sich noch weitere Musiktitel gewünscht und Sie haben sich gewünscht den ersten Satz Andante aus der Sonate Nummer 10 für zwei Violoncelli, G-Dur von Jean-Baptiste Barrière.
Thank you.
Patrick und Thomas de Menga spielten hier diesen Satz aus der Sonate von Jean-Baptiste Barrière. Haben Sie dieses Musikstück auch schon während des Übens gehört bei Ihrer Lebensgefährtin Mario Giordano?
Das hat sie schon oft gespielt und es ist eins meiner Lieblingsstücke fürs Cello.
Musiker fangen ja immer noch mal an, immer wieder auch so kurze Passagen, wenn sie nicht zufrieden sind mit sich. Bedeutet das für Sie, das ist auch Ansporn? Nee, ich überarbeite das jetzt auch noch mal, ich versuche es auch noch mal.
Also den Ansporn hätte es nicht gebraucht, aber ich erkenne eben, dass wir doch alle, die wir kreativ arbeiten, manchmal sehr ähnlich arbeiten. Musiker üben eben nicht das, wie ich das mir da immer früher vorgestellt habe, das ganze Stück, sondern die so ausgewählte Stellen, die vielleicht besonders schwierig sind und dann spielt man halt so und dann spielt man sich so ran, aber es geht immer wieder um Stellen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und so ist es auch beim Erzählen, dass es immer so Stellen gibt, die ich oft überarbeite und dann Passagen, wo ich fast nicht mehr drauf gucken muss, weil es einfach von Anfang an gestimmt hat.
Man fühlt es manchmal auch so an den Haaren, auf den Unterarmen, ob es gut ist oder nicht.
Ja, man fühlt es. Manchmal braucht es ein bisschen, bis es sich anfühlt. Und das ist ja das Magische am Prozess des Erzählens, dass man so zwischen Verzweiflung und Flow pendelt. Dass man so lange so ringt und hadert und um Worte ringt und kämpft. Und dann gibt es diese Phasen, wo sich eine Geschichte, und das berichten ja Kolleginnen und Kollegen alle, fast wie von alleine schreibt. Und man
weiß gar nicht. Als ob jemand anders in einem schreiben würde.
Als ob jemand in mir schreiben würde und die Figuren das selbst schreiben würden. Und das muss man sich auch verdienen durch Fleiß wiederum, aber es ist dann schon, ich kann es ja auch nicht genau erklären, was da passiert.
Wir sprechen hier über Ihren neuen Roman, Die Frauen der Familie Carbonaro. Ich mochte übrigens gerne die Stellen, wo es um die Geister geht. An dem Tisch, besonders von der Mutter Pina, also die Urmutter dieser Familie, von der Sie erzählen, die 1884 geboren ist als Figur in Ihrem Roman, die hat alle ihre wichtigen Geister immer mit am Tisch. Und zwar die sie geliebt hat oder liebt. Und auch die, mit denen sie verfeindet ist, die sitzen damit. Und das mochte ich gerne, dieses Zugeben, dass wir mit diesen Geistern leben. Meine kleine Enkeltochter, die heute 4 wird, die sagt immer, es gibt keine Geister, Oma. Und dann sage ich immer, aber Mäuschen, wie kommst du denn darauf? Hier am Tisch, da sitzen deine Uroma und die Tante Marianne und manchmal spucken die uns in die Suppe. Was glaubst du denn? Und so ist das in Ihrem Roman auch. Die sitzen da einfach mit.
Ja, ich finde ja auch die Vorstellung, dass wir ohne diese Geister und ohne die Gespenster der Vergangenheit und auch der Toten, die noch nicht ganz gehen können, leben, geradezu bizarr. Das ist, finde ich, unvorstellbar. Und natürlich kann man, das ist ja ein magisch-realistisches Element oder eins der magischen Elemente in diesem realistischen Roman. Liebe das sehr, weil ich auch die magisch-realistische Literatur sehr liebe. Und man kann die Gespenster auch als Gespenster betrachten. Man kann es ja aber auch, wenn man so möchte, als Repräsentation psychischer Energien sehen. In jedem Falle haben wir unsere Dämonen immer dabei.
Sind das auch Ihre Dämonen, von denen Sie erzählen, oder haben Sie die erfunden?
Ja, das ist schwer zu sagen.
Es sind ja die Dämonen von Frauen. Und Sie haben vorhin gesagt, dass es für Sie auch durchaus eine besondere Anstrengung bedeutet hat, sich in das Seelenleben von Frauen hineinzufühlen.
Ja, und deswegen sind es natürlich auch meine Dämonen, denn irgendwann entsteht ja eine starke Verbindung zwischen Autor und Figur. Und man freundet sich so an, man fängt an, die Figur zu verstehen. Vielleicht fangen auch die Figuren den Erzähler an zu verstehen. Und dann überträgt sich ganz viel. Und so sind die Gespenster von Pina, Anna und Maria natürlich auch meine Gespenster. Oder sie sind es in dieser Phase geworden.
Ja. Ja, manche sind ja auch wirklich düster. Sie haben sich ein Chorstück gewünscht. Es geht eine dunkle Wolke herein. Welche Bedeutung hat das in Ihrem persönlichen Musikkosmos?
Naja, das ist ja auch ein ganz bekanntes altes Madrigal, das mir immer gut gefallen hat. Ich höre das sehr gerne und habe das etwas später im Roman benutzt, als Anna mit ihrem Mann nach München emigriert ist, dort einem Frauenchor beigetreten ist und eine der Frauen aus dem Chor wird auf schreckliche Weise umgebracht, weil sie jüdisch ist. Und als der Chor des in der Woche darauf zum letzten Mal zusammentritt, singen die Frauen für die verstorbene Judith dieses Madrigal und danach ein kleiner grüner Kaktus.
Wir hörten Figure Humaine, den Kammerchor unter der Leitung von Denis Rouget. Gewünscht hat sich das Mario Giordano, in dessen Roman Die Frauen der Familie Carbonaro dieses Lied vorkommt. Und das ist eine besonders bewegende Passage auch in diesem Roman, wenn es in die Zeit geht, Nationalsozialismus in Deutschland, wohin ja ein Teil dieser italienischen Familie ausgewandert ist, nach München. Der Familienvater Barnaba Carbonaro hatte eine Zweitehe, ist ja eigentlich ein Bigamist, nicht der Familienvater Carbonaro.
Ja.
Der hat eine deutsche Frau und dort auch ein Kind und zu Hause in Sizilien ist Pina und er duldet das.
Ja, und es gibt überhaupt keinerlei Entschuldigung oder Rechtfertigung dafür. Das ist einfach so.
Und die Frauenfigur Anna, die ja eigentlich Sängerin werden wollte und das hat nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen, die mit ihrer Biografie, mit ihrer Herkunft zu tun haben, aber auch mit dem, was sie empfindet als eben Talent, das doch nicht ausreicht. Die singt nun in einem Chor. Ist das ihre Möglichkeit, doch noch künstlerisch dahin zu kommen, wo sie sich als Ich fühlt, als vollständiges Ich?
Vielleicht sind das zwei Dinge. Einmal die Ideen einer künstlerischen Karriere und zu sich selbst zu finden über Musik und das Singen. Die Idee oder den Wunsch einer Karriere als Sängerin hat Anna zu dem Zeitpunkt schon aufgegeben. Und sie haben es auch gesagt, sie hat verstanden, dass ihr Talent dafür nicht ausreichen wird. Und das Leben hat andere Pläne mit ihr. Und sie ist Realistin genug, um das auch zu akzeptieren. Aber wer gerne singt, der weiß, dass man das auch braucht, um glücklich zu bleiben. Und dass dieser Chor hilft Anna, überhaupt in München, in Deutschland anzukommen, weil sie Freundinnen findet, weil sie singen kann und weil sie über die Lieder und über die Schlager auch die deutsche Sprache lernt.
Es gibt ja an den geheimnisvollsten Stellen in Romanen für Leserinnen und Leser so Identifikationsmöglichkeiten. Und die Figur von Anna, die war mir ganz nahe. Ich gehöre zu den Menschen, die ohne Literatur, ohne Bücher nicht leben können. Aber mir war immer klar, dass ich nicht die Richtige bin, um Bücher zu schreiben. Das sollen ja auch nur die tun, die gar nicht anders können, die schreiben müssen. Das war so nicht in mir, aber ich darf halt über Literatur sprechen, um dem nahe zu sein, ja, so nah wie irgend möglich, und versuche da sozusagen meinen Teil dazu beizusteuern. Deshalb mochte ich diese Beschreibung von Anna so gern, dass sie merkt, das ist jetzt nicht mein Weg, aber ich finde einen anderen. Und dann kommt ja Maria. Was ist Maria für eine Figur? Jahrgang 1933.
Ja, Maria, Sie haben es eben auch schon gesagt, ist vielleicht die erste moderne Frau in der Familie, die das Glück hat, dass sie als Kind schon mit den Eltern nach München geht, nach Deutschland, dort aufwächst, zur Schule geht, nun auch den Nationalsozialismus erlebt und auch den Krieg überstehen muss. Aber danach eben als junge Frau lernt, was für Möglichkeiten es auch für eine Frau geben kann. Und da ist Deutschland damals schon weiter gewesen als Italien und zumal Sizilien. Und sie versucht mit Energie und Trutzpe und dem Wunsch auch zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, sich selbst zu verwirklichen.
Da gibt es eine ganz sinnliche Passage. Sie hat so einen Stand aufgebaut vor der Oper in München und verkauft dort frisch gepressten Orangensaft. Etwas, was man heute in jedem Supermarkt für selbstverständlich hält. Aber Sie beschreiben das in Ihrem Roman so, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Dieser frisch gepresste Orangensaft, was ein Ereignis war. Ja. Auf die Idee war vorher noch niemand gekommen.
Ja, und das sind immer diese kleinen Ideen, heute sagen wir Start-up. Das ist halt ein Start-up, sich so einen Stand zusammenzuzimmern, Saft zu pressen und den vor der Oper für die Gäste in der Pause zu verkaufen und daraus dann ein Business zu machen und die Idee zu haben, ich mache jetzt Saft im großen Stil. Und dass diese Geschichte der Säfte auch in Deutschland, die entsteht ja auch in dieser Wirtschaftswunderzeit, dass es gab damals Eckes, die haben dann am Rhein Saft gemacht, aber es gab dann eben auch plötzlich Orangensaft oder Maracuja-Saft. Das kam ja in den 50er, 60er Jahren so langsam auch in Deutschland an und wir trinken ja alle nun mal gerne Saft. Also das ist da entstanden in dieser Zeit.
Ist auch ein wichtiger Hinweis, so solche Accessoires in Büchern, also alles, was so an kleinen Dingen, ob das Möbelstücke sind oder Nahrungsmittel, die jemand zu sich nimmt, das muss stimmen. Das muss in die Epoche passen und das Richtige sein.
Ja.
Muss das Lebensgefühl treffen. Haben Sie da in Handbüchern sich noch kundig gemacht? Haben Sie viel Sekundärliteratur studieren müssen?
Also ich mache die Erfahrung, dass die interessanteren Informationen ich doch noch in Büchern finde einmal und dann natürlich aus erster Hand Zeitzeugen, Menschen, die mir was erzählen können. Die zu finden ist mitunter nicht einfach. Bei Terra di Sicilia, ganz bei dem ersten Buch, hatte ich das Glück, dass ich Unterstützung hatte in München und in Sizilien und dass jemand vorausgereist ist, Menschen getroffen hat und wir sind dann weiter zusammengereist mit Franco Felici und haben diese Menschen interviewt. Das führt zu tollen Begegnungen und zu Informationen, die, das sind ja die Alltagsdinge, die mir so wichtig sind, das Atmosphärische. Also was hat ein Café in München in 1910 gekostet oder in Catania 1890? Wie hießen die Cafés? Was haben die da gegessen? Haben die das, wie hat sich das angefühlt? Wie roch es da? Wie war das Wetter? Gab es so einen heißen Sommer oder einen kalten Winter? Das sind die Dinge, die, ich finde, stimmen müssen einmal. Die müssen überprüfbar sein. Und die brauche ich, um mich selbst in so einen sinnlichen Zustand zu versetzen, als ob ich selbst dort wäre.
Um ein solches Detail noch mal rauszugreifen aus Ihrem Roman. Pina, die Frauenfigur Pina, leidet unter Migräne. Und die Migräne von Pina wird so beschrieben, dass ich gedacht habe, er muss wissen, wie sich das anfühlt. Migräne. Leiden Sie gelegentlich unter Migräne oder wie konnten Sie das so genau beschreiben?
Also nicht mehr so schlimm wie als Jugendlicher, da hatte ich das oft. Aber es ist ja so, wir stehen ja auch als, jetzt als Autorinnen und Autoren auf den Schultern der ganz großen Meister. Und ich empfehle den jungen Kolleginnen und Kollegen immer, ahmt nach, wenn ihr euch ausbilden wollt. Weil jeder künstlerische Beruf, den lernt man durch Nachahmung. Und das ist beim Schreiben nicht anders. Und es gibt bei Bulgakov diese Szene über Pontius Pilatus.
In der Meister und Margarita.
In Meister und Margarita. Die ist aufgegriffen worden von Genghis Aitmatov in Ein Tag zieht den Jahrhundertweg oder Ein Tag länger als das Leben. Gibt es diese Szene auch. Und da geht es um Pilatus, der schreckliche Migräne hat, weil es in Jerusalem so schrecklich schwül ist. Und dann bringt man ihm diesen Gefangenen, über den er eigentlich zum Tode verurteilen soll. Und der ihn auf einmal fasziniert. Und er weiß nicht, was er tun soll. Und er hat schreckliche Kopfschmerzen. Und es geht um die Kopfschmerzen, es geht um die Schwüle, es geht um dieses Ringen von Pilatus und diese Faszination. Und dann wird er geheilt von diesem Jesus. Der befreit ihn von den Kopfschmerzen. Und wer jemals Migräne gehabt hat und das Gefühl kennt, wie der Schmerz auf einmal abfließt, was für eine Last von einem genommen wird, der mag ermessen, dass eine Verurteilung zum Tode nicht mehr möglich war. Aber gleichwohl gab es ein politisches Dilemma. Und diese Szene ist so mächtig, die ist mir so in Erinnerung immer noch. Die hat mich über Jahre immer wieder begleitet. Daran muss man sich dann ein bisschen abarbeiten und versuchen, das weiterzutragen und aufzugreifen.
Ja. Ich bin froh, dass ich jetzt etwas weiß über den Hintergrund der Migräneanfälle ihrer Figur Pina, wobei mich am meisten überzeugt hat, dass am Ende ihres Migräneanfalls Schnee kommt, mitten im Sommer. Das kennt jeder, der Migräne je hatte, diese Klarheit und diese unschuldige Reinheit, wenn so ein Anfall vorüber ist. Auch das ist ganz ungewöhnlich eingefangen. Wir wollen noch einen Musikwunsch erfüllen, und zwar den ersten Satz aus dem Duo für Klarinette und Fagott, C-Dur, Werk ohne Opus, Zahl 27. Das hat zwei Interpreten, deren Namen Sie, glaube ich, lieber selber aussprechen als Fast Native Speaker.
Ja, das ist das Ottetto Italiano, und wir hören Corrado Giuffredi und Rino Vernizzi. Thank you.
Musik von Ludwig van Beethoven hat sich Mario Giordano gewünscht. Mussten Sie als Kind auch ein Musikinstrument erlernen oder sind Sie hauptsächlich Musikhörer?
Ich bin hauptsächlich Hörer. Ich habe mal ein bisschen, kann drei Griffe auf einer Gitarre klampfen. Wir mussten kein Instrument lernen. Wir hätten es gedurft und gekonnt, wenn wir, meine Geschwister und ich, gewollt hätten. Das Bedürfnis war bei uns da nicht so groß in der Familie. Ich war ja als Jugendlicher zumindest sehr nerdig unterwegs. Ich habe dann mit der Segelfliegerei irgendwann angefangen und habe mich für solche Dinge interessiert und Musik gehört, aber eben auch schon sehr früh klassische Musik und bewundere das sehr, was Musikerinnen und Musiker können.
Segelfliegerei haben Sie als Hobby erwähnt, aber ich glaube, das machen Sie schon eine Weile nicht mehr.
Nee, das mache ich schon lange nicht mehr.
Wann kam denn der Wunsch, ich möchte gerne Schriftsteller werden? Ich erinnere mich an Ihre Kinderbücher. Sie haben mal so eine schöne Serie gemacht, Kinderbücher, in denen Sie Kunst für Kinder erklärt haben. Hätten Sie das weitermachen wollen, für Kinder schreiben?
Sagt ja keiner, dass ich das nicht weitermachen werde. Also ich habe eine Idee, eine vage Idee für ein Kinderbuch. Irgendwann wird es wieder eins geben. Die Zeit war lange nicht und jetzt, vielleicht kommt ja wieder eins. Mit dem Schreiben, mit dem Erzählen, das wusste ich, glaube ich, relativ früh. Ich habe mir immer selbst auch Geschichten ausgedacht, habe viel gelesen, habe allerdings auch viel ferngesehen. Bin ja schon eine Generation, die mit Büchern und Filmen gleichermaßen sozialisiert ist und habe mir immer vorgestellt, auch irgendwann zu schreiben und eben nicht nur Bücher, sondern eben auch für Film zu schreiben. Und fand das ganz natürlich. Und habe dann, weil man ja dann auch gesagt kriegt, naja komm, dann lernst du erstmal was Richtiges. Habe das auch versucht, habe aber dann während meines Studiums mein erstes Kinderbuch geschrieben, hatte das Glück, dass ein Verlag das druckte.
Was haben Sie studiert?
Ich habe mal Psychologie studiert. Also Neuropsychologie in Düsseldorf, Naturwissenschaft, Hirnforschung. Ich habe am Computer neuronale Netze simuliert. Das war so, mochte das sehr. Das war wie
frühes
gesagt,
KI.
Ja, es ging so ein bisschen in die Richtung, ganz genau. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht, aber ich habe dann gemerkt, dieses in den Semesterferien mal ein Kinderbuch zu schreiben, hat viel mehr Spaß gemacht. Und dann hatte ich einen Verlag. Und dann stand plötzlich so dieser Traum vor der Tür und sagt, hallo, wir können jetzt anfangen. Ist noch was? Ich dachte, ja, mein Studium. Ach komm. Und dann habe ich mein Studium geschmissen und habe alles auf diese eine Karte gesetzt. Und das geht mal mehr, das geht mal besser, mal geht mal nicht so gut, aber ich bin damit seit über 30 Jahren sehr glücklich.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch solche Figur wie Adriano Celentano für Sie eine Leitfigur war, so ein Mann, der vor Lebensfreude und auch Wunsch, sich durchzusetzen, sprüht. Hatte der eine Bedeutung für Sie, Adriano Celentano?
Also der lief bei uns zu Hause rauf und runter. Mein Vater hörte den oft. Aber das eine Lied, was wir gleich hören, das ist was Besonderes. Das ist Celentano, vielleicht ein bisschen genervt durch den Erfolg amerikanischer Musik, hat gesagt, man kann machen, was man will in Italien. Sobald es amerikanisch klingt, fahren sie alle drauf ab und hat einen Song in einem erfundenen Kauderwelsch-amerikanisch aufgenommen. Und dieser Song ist der Beweis dafür, wie die Magie, die tröstliche Magie des Nonsens. Und das gilt eben auch fürs Schreiben. Und deswegen ist der so ikonisch für mich, dieser Song.
Vielleicht könnten Sie den Titel nochmal sagen.
Und der Titel ist kaum aussprechbar. Ich musste auch lange üben. Es ist Prisencoli nenzi nein ciusol.
Prisencoli nenzi nein ciusol.
You the cool maids say one. Prisencoli nenzi nein ciusol. All right.
The color boss died. Chills in my head, we get a cold. Bevers is staying yet, Bill Joe. We don't stay in the shoes now. We'll hold Bill the scene in a hurry. Maybe get the color boss died. When it's the same, man, it's gonna call me a steam. You don't have a child, another judge of God, baby, it's a sham. Choose not right for not soul, hope, hope, this
about to cover no time. Oh, but if it's a stand, I'll light his shoes and go, my man. You've been costing a match called the Raider Girls. Oh, something.
Aye, aye.
Again on the same, the land is a number of hall, had a good time, let face it go. We can see him in the stand, and the shoes are coming in. This is two of the cars, the number four, one of the greatest things. Hi, hi, smile, chance, let any girls still go with brains on. Hi, unicorn and majesty, one piece in combination, I do. So, alright. You know, it's you not feel as you can go to me, no. There's people that I still have to take yo.
Adriano Celentano hier auf NDR Kultur à la carte. Mario Giordano, Sie haben sich diesen Song ausgesucht. Und manchmal, wenn ich Musik aus dieser Zeit höre, dann denke ich, das hat noch einen Schwung und eine unbekümmerte Lebensfreude, die ich in der heutigen und auch in der Unterhaltungsmusik nicht mehr so finde. Da ist uns was verloren gegangen unterwegs.
Oh, weiß nicht. Bin dann vielleicht nicht ganz so à jour. Aber vielleicht ist es heute ein bisschen kalkulierter alles. Ne? Das kann man Celentano bestimmt nicht so vorwerfen. Er hat gerade jetzt hier mit dem Song ja auch was gewagt und einfach
wieder
mal
den Stachel gelöckt.
Ja, mal einfach das gemacht und hätte auch nach hinten losgehen können.
Sie haben vorhin darüber nachgedacht, was sozusagen der kleine gemeinsame Nenner der unterschiedlichen Genres ist, der unterschiedlichen literarischen Werke, die Sie verfasst haben, und sind, glaube ich, auch zu keinem Schluss gekommen, was das alles miteinander verbindet. Und ich würde das jetzt gerne versuchen. Ich glaube, was Sie auszeichnet in allem, was Sie bisher gemacht haben, ist so eine allumfassende Menschenliebe. Könnte ich das so formulieren?
Ich bin zwar einigermaßen misanthropisch und grumpy unterwegs, aber ja, natürlich, das ist schon so. Ich habe in der Pandemie, komme jetzt gerade ein bisschen vielleicht von Hölzchen auf Stöckchen, das war ja eine Zeit gerade zu Anfang, wo wir alle viel Angst hatten und Sorge, kam raus, das Buch eines Universalhistorikers Rutger Brechmann aus den Niederlanden, Im Grunde gut, The Humankind, wo er die Theorie vertritt, wir sind als Menschheit eigentlich eine Art von Welpen. Wir sind eine gute Spezies. Wir sind eine freundliche, altruistische Spezies. Und untermauert das mit Metastudien und vielen plausiblen Anekdoten und Geschichten auch. Er kann halt den Holocaust nicht erklären damit. Und jedenfalls tut er sich damit sehr schwer. Aber ich glaube auch daran, dass wir gut sind. Aber ich glaube auch an das Böse. Sonst, das ist eben, da sind wir vielleicht wieder bei Meister und
Margarita.
Vielleicht
liegt es daran, dass viele Welpen von ihren vorderen Dinge erzählt bekommen. Uralt tradierte Verletzungen, Beschädigungen, Tragödien, die weitergetragen werden. Oder die Welpen selbst sind gequält worden und können nicht den anderen Welpen so entgegentreten, wie es eigentlich Welpenart wäre.
Ja, das mag
sein. Wenn man in diesem, in dieser Metapher bleiben möchte.
Natürlich, genau. Und dann gibt es noch den Mythos. Dann gibt es noch das Alte, was so viel älter ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Die gesammelte Welterinnerung, die in der Erde, und wenn sie, wir sind ja vielleicht auch ein bisschen bei Sizilien, wenn ich dort bin, dann quillt das aus allen Ecken aus dem Boden und sickert in mich hinein. Ich träume von Zyklopen. Das ist ein Stück Land, ein Stück Erde, wo der Mythos, was so gesättigt ist mit Mythos, dass man ihn überall spürt. Und wenn man anfängt, sich dafür Antennen auszubilden, dann kann man das auch überall. Und wir stehen ja nicht nur auf den Schultern unserer Eltern und Großeltern, die sich mit ihrem Fehlverhalten oder ihren toxischen Beziehungen uns versaut haben. Das geht ja noch viel weiter. Und das ist eben mein Beruf. So empfinde ich das, darüber zu erzählen.
Das schreiben Sie ja auch in diesem neuen Roman, Die Frauen der Familie Carbonaro, mehrfach, dass das ganz viel so Geschichte ist, die eben aus allen Ritzen quält und der man sich besonders auf Sizilien nicht entziehen kann. Aber ich denke, bei uns ist es auch so.
Ja.
Und manchmal sagt man solche Sachen wie, ich denke an dich oder ich schicke gute Gedanken. Und es klingt so, als ob das gar nicht sein könnte. Aber ich bin überzeugt davon, dass das geht.
Es gab in den 90er Jahren am MIT in Boston Untersuchungen zu diesem paranormalen Phänomen, auch zur Wirkung von Gebeten. Da hat man wirklich mit experimentellen Mitteln versucht, das herauszufinden, ob Gebete eine Fernwirkung haben. Und ist auf einen Effekt gekommen. Also das ist vielleicht ein bisschen putzig, die Anekdote, aber hey, wer weiß schon.
Wir können ja auch ruhig mal dieses Gebiet betreten, so ganz, ganz vorsichtig, wo es um Mythen und Geister und Gespenster geht, denn das spielt in Ihrem Roman ja nun auch eine breite Rolle. Und warum nicht? Ich denke auch, wir haben uns das letzte Mal getroffen, als Sie den ersten Teil der Familiensaga veröffentlicht hatten und seitdem nicht mehr. Aber es ist für mich so, als ob es gestern gewesen wäre. Und ich wünsche natürlich Ihnen und Ihrem Buch alles erdenklich Gute. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio zu Besuch waren mit dem neuen Roman Die Frauen der Familie Carbonaro. Alles Gute.
Danke.